Was werden wir im Himmel machen? Die Frage ist ein Predigtthema, das jemand von euch gewünscht hat. Und die ist im Originalton so dorthergekommen. Genau. Ist der Himmel ein normales Zusammenleben in dieser goldigen Stadt oder sind wir da nur noch am Singen? 24 Stunden mal 7. Ihr habt gesehen, schon hier im Hauskreis, und wir haben also im echten Hauskreis noch ein bisschen intensiver diskutiert, wie jetzt hier gespielt. Die Ansichten sind sehr breit und unterschiedlich und vielfältig. Die Frage hat mich betroffen, ich habe genau gewusst, dass ich zu dieser Frage die Predigt machen möchte, die sie gekommen ist, weil sie auch ein Stückchen ein eigener Prozess ist, den ich mit Jesus erlebt habe. Und die Frage war auch schon ein bisschen wie ein Tiefpunkt in meiner Beziehung zu Jesus. Es war für mich ein Dilemma. Ich bin mal da innen gesessen und wir haben ein Lied gesungen mit wahnsinnig vielen Strophen. Und dann ist ein Führer und hat gesagt, wie schön wird es im Himmel sein, wenn das nie wird aufhören. Dann habe ich gedacht, ja gut, aber erstens, so heutig ist es jetzt auch nicht gewesen. Zweitens, heute Nachmittag hätten wir eigentlich miteinander auf der Rhein wollen. Und also irgendwann müssen da mal fertig sein und sonst kommen wir nur in den Rhein, oder? Und in Riehengumpen belebt mich jetzt heute bei 30 Grad gerade so, wie da innen noch die 19 und die fortfolgende Strophe singen. Das war jetzt vielleicht so ein plakatives Schlüsselerlebnis, aber das Dilemma in mir war wirklich, ist denn mein Glaube nicht okay, wenn ich mich noch auf den Rhein freue heute Nachmittag und mich nicht nur auf die 19 und die fortfolgenden Strophen konzentriere? Ist denn da etwas nicht gut mit mir? Lebe ich denn da nicht richtig? Und ich bin froh, dass mich Jesus an der Hand genommen hat zu dem Thema und verschiedene Sachen mir gegeben hat, um das mit ihm zu klären. Und einer davon ist der Text, den wir jetzt miteinander werden anschauen werden. Der steht im Römer 8, 18 bis 25. Und ich lese ihn einmal vor so. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits durch seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass da auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ich will die Frage in drei Unterfragen unterteilen. Wieso ist die Frage überhaupt wichtig? Wie komme ich zu einer hilfreichen Vorstellung von dem, was wir im Himmel machen werden? Und wie können wir einander auf dem Weg dorthin helfen? Der Paulus macht in dem ersten Vers einen Vergleich. Er vergleicht zum einen das, was uns in der jetzigen Zeit das Leben manchmal schwer macht. Das Leiden. Oder wenn man dem auch sagt. Und er vergleicht das mit dem, was uns mal wird erwarten mit dieser Herrlichkeit. Und er sagt ganz klar, die Verhältnisse sind so. Und er sagt das, weil er will, dass das einen Unterschied ausmacht für uns hier. Er sagt das nicht einfach so als theoretische Abhandlung. Er gibt uns da als Botschaft mit, weil er will, dass uns das prägt. Dass unsere Definition, unser Leben wird durch die Herrlichkeit definiert, nicht durch das, was da ausgehebelt wird. Mir ist ganz wichtig, der Vers, glaube ich, der sagt nicht, das, was du da erlebst, ist nicht schlimm. Viele Menschen müssen wirklich Schlimmes erleben. Und der Vers tut das nicht so ein bisschen, ja, easy. nimm es nicht so tragisch. Da ist manchmal schlimm, was wir erleben. Aber das andere ist noch viel krasser. Und gerade viele mal Leute, die ich finde, boah, die haben also jetzt schon gerade einen krassen Rucksack, die sind für mich manchmal leuchtende Beispiele, wie sie in dieser Herrlichkeit leben, wie sie sich von dieser Herrlichkeit definieren lassen und krasse Brücken wegstecken. Wenn wir aber die Herrlichkeit, wenn das nur so ein ganz intellektuelles Kopf abstrakt bleibt, glaube ich, immer schwierig, dass es den Platz einnimmt, den es braucht, dass es andere aushebelt. Dann sind wir am Schluss auch im Stress verfallen, auf dieser Lebzeit möglichst viel zu erleben. Dann sind wir auch dieser Rivalität ausgeliefert und die wird uns dämonieren, die auf dieser Erde abgeht. Dann machen wir uns Sorgen und die Sorgen sind dominant und nicht die Herrlichkeit. Aus dem Grund muss für mich die Herrlichkeit vom Kopf ins Herz, in den Bauch kommen. Muss die spürbar, erfreubar sein, dass sie den Platz bekommt, dass sie eine Auswirkung macht auf mein Leben. Und in meinem Dilemma habe ich dann manchmal auch gefunden, ja, Kirche lernt sehr viel, was wir alles auf dieser Erde sollen, nicht so wichtig anschauen und nach was wir sollen trachten. Aber wie denn das aussieht, wo wir danach sollen trachten, um was denn dort geht, dort habe ich dann für mich manchmal zu wenig Antworten bekommen oder manchmal nicht so hilfreich mit dieser 19. und fortfolgenden Strophe. Ich finde da noch spannend die Unterschiede der Übersetzungen. Mir hat jetzt da zum Beispiel die Hoffnung für alle noch geholfen, dass wir unsere Gedanken auf die himmlische Welt ausrichten und da, was die irdische Welt eben zu der irdischen Welt ausmacht, das müssen wir loslassen. Unser Rivalitätsdenken, unseren Wettbewerb, unsere Verdrängungsgeschichten. Mir tut es weh, wenn das Christentum ein Glauben ist, der sich damit identifiziert, dass wir in der Opferrolle sind und dass wir am Leiden sind. Ein Leiden ist ein Teil, wo uns Jesus vorausgesagt hat, wo ein Teil vom Leben als Christ wird sein. Aber es ist nicht das, was am meisten ins Gewicht fällt. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns selber, aber auch wir als Hauskreis, als Kollektiv, als Gemeinde, prägt sind, dass wir uns die Herrlichkeit in erster Linie abgespürt. Dass wir uns in dem identifizieren. Es darf nicht sein, dass wir als die grosse leidende Gemeinschaft bekannt sind. Wie kommen wir denn zu so einer hilfreichen Vorstellung vom Himmel? Zum einen hat es in der Bibel sehr viele konkrete Hinweise. Verschiedene haben wir da schon gehört, wo eine Breite zulassen, wie es in dem Himmel wird sein. Auch da steht drin, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Also der Rhein, wo ich mich freue zum Dreigumpen, der wird nicht ausradiert, sondern der wird in der Freiheit, der wird wiederhergestellt. Es wird nicht zu wenig und zu viel Wasser haben, es wird auch keine Rippeldosen mehr am Rand rumliegen. Es wird einfach perfekt sein. Aber die Schöpfung, die Gott gut gemacht hat, die wird wiederhergestellt. Und das Zweite ist, was auch in dem Text enthalten ist, das, was wir da mit Jesus erleben. Dort, wo wir mit seinem Geist in Berührung kommen und etwas von dieser Grösse erleben, das sind so, ich sage jetzt mal, Türenspäle, wo wir in die ewige Welt dürfen einschauen. Es heißt da im Römer, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. In diesem Moment, wo wir spüren, wie uns wie jemand die Hand auf die Schulter lässt und sagt, hey, ich bin bei dir. In diesem Moment, wo uns ein Bibelvers anspricht und den Frieden in uns auslöst, den wir vernunftsmässig nicht beschreiben können. Das sind so Erbvorbezüge. So kleine Momente, wo wir von dem etwas erleben. Und ich glaube, in dieser Kombination, die Bibelstellen, die wir haben, die uns konkrete Sachen beschreiben und die Erlebnisse, die wir auf dieser Erde mit Jesus machen, die sind hilfreich, um uns eine gute Vorstellung machen von dem, was uns mal erwarten wird. Das heisst aber auch, dass wir das noch nicht so richtig sehen. Ich will das so beschreiben, ich glaube, es bleibt eine Vorstellung und kein exakter Plan. Wir sind dann im Hauskreis noch momentan so ein bisschen abdriftet auf so Fragen, ja, wie soll denn da gehen, wenn denn da alle Generationen wieder vorkommen und dann hat es ja keinen Platz mit zu Löningen und was nicht war und so weiter. Das wäre dann für mich der exakte Plan. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen kindlich glauben und darauf vertrauen, dass Gott den schon im Griff hat. Aber die Vorstellung, wie es werden soll, ich glaube, die dürfen wir so nehmen. Der Steff hat mich dann angezündet im Hauskreis und gesagt, ja geil Felix, du glaubst eben im Himmel könntest du immer noch herdöpfeln. Wir sind dann am Freitag drauf tatsächlich am Herdöpfeln gewesen. Es war ein super Morgen gewesen, es ist super gelaufen, schöne Ware unten hochgekommen, wir hatten eine gute Truppe, die Balloxen sind voll geworden. Und als wir nach dem 9 wieder am Fahren gewesen sind, ist mir da vom Steff in den Sinn gekommen. Dann dachte ich, ja gut, so wie es heute läuft. Und dann ist mir die Vorstellung gekommen, hey, Jesus läuft den Feldweg ab. Sitzt zu uns da an den Tisch her. Isst mit uns zu Neune. Lacht mit uns. Wir sind zutiefst betroffen, begeistert von seiner Präsenz, von seiner Persönlichkeit. Und er sagt, hey, die Herdöpfel, die musst du im Fall nicht zum Kontrolleur auf Martale führen. Mit diesen Herdöpfel machen wir am Samstag ein riesen Fest für all die, die mal Hunger hatten auf dieser Erde. Wir machen die besten Pommes frites damit. Und dann würden wir noch den Wetterplan besprechen und dann fahren wir weiter. Ich konnte nicht lange träumen. Dann hat Sonja gerufen, halt, dann hat sie irgendeinen Stein eingeklemmt. Könnt ihr euch vorstellen, wie tiefenentspannt ich bin, den Stein rausnehmen. Das macht einen Unterschied aus. Ihr könnt jetzt das peinlich finden, die Vorstellung, oder lächerlich. Mich hat das berührt. Das hat etwas in mir ausgelöst. Im Hauskreis ist dann auch die Diskussion aufgekommen und hat gesagt, also genau in dem Moment habe ich mir vorstellen können, was der Vers könnte hassen, wie sich der Vers könnte anfühlen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Für mich war das so ein bisschen ein Vorgeschmack gewesen. Es ist dann auch aufgekommen, ja, aber es heißt doch in der Bibel, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Der Vers geht aber noch weiter. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Für mich war der kleine Moment so eine kleine Enthüllung. Und wir haben jetzt ein bisschen ein Problem, oder? Damit diesen Herdöpfeln finden ja nicht alle gleich lustig wie ich. Und für die einen dürften die Herdöpfel frühestens in frittierter Verarbeitungsform dann im Himmel noch vorkommen. Ich glaube aber, das ist jetzt etwas, wo in mich eingeladen ist, was ich spannend finde, was mich fasziniert, dass man im Frühling kann Knollen im Boden tun und im Herbst kommt so viel mehr raus. Das ist für euch vielleicht erstaunlich. So wie es für mich erstaunlich ist, dass man sich auf die 19 und die fortfolgenden Strophen freuen kann. Aus dem Grund, glaube ich, ist der dritte Punkt, was kann hilfreich sein, dass du dir kannst eine gute Vorstellung machen von dem, wie es im Himmel wird sein, wenn du dich mal fragst, was belebt denn dich? Was sind deine Herdöpfel? Was ist das, was dich antreibt, was in dir Leidenschaft auslöst? Und ich glaube, auch du darfst den Psalm für dich beten. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja, der Steff findet das erstaunlich, dass ich mich da an diesen Herdöpfeln so freuen kann. Und du hast vielleicht auch etwas Erstaunliches, was dich antreibt. Aber das ist gut so. Das hat Gott extra so gemacht. Ich rede hier nicht von der krankhaften Auslebung von unserer Gier oder so, sondern von dem, was Gott auch in dich eingeladen hat. Frag mal, was ist da? Und ich bin sicher, wenn du dir das überlässt, mit dem, was wir in der Bibel haben, und mit den Erlebnissen, die du auf dieser Erde mit Jesus schon gemacht hast, und du dir das vorstellst, so problembefreit, wie es der Robert beschrieben hat, dann wirst du das, was du dir dann vorstellst, an das wirst du dich mögen erinnern im Himmel. Wie können wir einander helfen, uns richtig auf den Himmel zu freuen? Ich will da mal ein Beispiel erklären. Wir sind vor 2 Jahren das erste Mal in Jura in die Ferien gegangen. Und wir sind entweder schon lange nur im Jura oder noch nie dort gewesen. Und wir haben uns verschieden auf die Ferien gefreut. Ich habe mir eine Karte gekauft und mir überlegt, wo ich überall durchfahren will. Und habe mir dann so vorgestellt, wie das dort im Donau aussieht und dann über Brugg und dann auf Frankreich rüber und so. Naomi hat sich ganz anders gefreut. Für Naomi war es wichtig, dass dort ein Hallenbad hat und dass man Siedlerspiele mitnimmt. Oder? Wir hätten den anderen das Leben schwer machen können. Wenn ich ihr jeden Tag von meiner grossen Velotour erzählt hätte und gefühlt hätte, sie müsse dann auch immer mitkommen, dann hätte sie sich nur so auf die Ferien freuen können. Und das Chlorbad hat jetzt mich auch nicht so aus den Socken rausgehauen, dann habe ich mich mega auf die Ferien gefreut. Aber, also ich glaube, wir müssen die einzigartigen oder auch die erstaunlichen Vorstellungen, die müssen wir einander stehen lassen. Und wir müssen dann nicht unsere Vorstellung über den Himmel im anderen aufdrücken. Dann machen wir mehr kaputt, wie das bringt. Wo sich aber Naomi und ich einig waren, wo wir dann im Jura waren, sind zwei Sachen. Das eine ist, es hat etwas mit dieser Vorstellung zu tun gehabt. Also der Du ist wirklich genau so die Bogen dort geflossen und die Brücke hat es gegeben. Und wir hätten dort über den Hoger rüber können und dann ist man zu Frankreich angekommen. Und der Hallenbad war rum und die Liegestühle waren da. Aber wo wir dann dort waren, war es noch viel intensiver, als wir uns das hätten vorstellen können. Da hat es noch Kühe, die geweidet haben und Glocken bimbelt und ein Lüftchen ist gegangen. Und unten an dem Pass hat man noch Pommes frites essen. Es war noch viel intensiver. Und ich glaube, das wird im Himmel auch so sein. Wir werden uns an diese Sachen erinnern, wir werden unsere besten Freunde wieder kennen, wir werden die Sachen von der Schöpfung, die uns da schon erfreut, wieder erkennen, aber es wird noch viel intensiver und problemfrei sein. Und ich glaube, wir können einander helfen, wenn wir Menschen sind, die in dieser Vorfreude leben und aus dieser Vorfreude total tiefenentspannt irgendwelche Steine, die uns im Leben verklemmen, rausreißen gehen.